herzlich willkommen beim Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute zum allerersten Mal Besuch in meinem Podcast und dann gleich so tollen, Johanna Romberg. Johanna ist Journalistin, Autorin, Kämpferin für Naturschutz und Artenvielfalt und natürlich eine große Vogelfreundin. Hallo Johanna.
Hallo Silke.
Ich freue mich total, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Meine erste Frage an dich zum Warmwerden ist, was ist denn das letzte schöne Vogelerlebnis, an das du dich spontan erinnern kannst?
Das letzte Vogelerlebnis, was ich hatte, war die Entdeckung, dass die Klappergrasmücken, die letztes Jahr völlig unerwartet in meinem Garten gebrütet haben, und zwar direkt vor unseren Wohnzimmerfenstern, dass die wieder bei uns gebrütet haben. Ich weiß allerdings nicht genau wo. Ich habe sie erst entdeckt, als sie mitsamt ihren beiden Kindern in einer anderen Ecke unseres Gartens auftauchten und erstmal nicht zu sehen waren, die siehst du ja nie, sondern sie saßen in dem Busch und tickten, ne? Dieses Tick, 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 diese Warnlaute, die die Grasmücken machen. Ja, und irgendwann tauchten sie auf und ich war natürlich selig, dass sie wieder da waren. Irgendwie empfinde ich das als eine Auszeichnung, wenn ein Vogel sich herablässt, in unserem Garten zu brüten.
Das kann ich total gut verstehen. Und das ist so ein schönes Beispiel für die Art, wie du Vögel siehst. Du hast ja dieses tolle Buch geschrieben.
Danke.
Dieses wundervolle Federnlesen nämlich, vom Glück Vögel zu beobachten. Und für mich hat es total viel verändert, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, dass ich nicht alleine bin mit der Art, wie ich Vögel sehe. Weil vorher habe ich immer nur so, weiß ich nicht, listenführende, Seltenheiten abhakende Hardcore-Ornis getroffen. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich zum ersten Mal gedacht so, es gibt noch mehr von mir. Das war für mich eine total tolle Offenbarung, weil du so eine entspannte Herangehensweise da auch hast. So ganz normal und bodenständig.
Mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen wie dir. Man ist ja, wenn man Vögel beobachtet, also entweder man ist allein oder man trifft auf Leute, die das mit sehr viel, also in der Regel mit mehr Ehrgeiz machen als man selber, die eine beeindruckende Optik mit sich rumtragen, also Spektive und Ferngläser für vierstellige Beträge und die natürlich auch Listen führen und also sehr systematisch Buch führen über das, was sie machen. Und das alles mache ich nicht. Ich würde auch nie gezielt irgendwo hinfahren, um einen bestimmten Vogel zu sehen. Das ist mir fremd. Also ich verstehe Leute, die das tun, es macht sicher Spaß, aber ich finde das Überraschungsmoment beim Vögelbeobachten viel schöner. Also wenn man rausgeht in die gewohnte Tour so und dann fliegt einem plötzlich was über den Weg, was da normalerweise nicht ist oder was man vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt da gesehen hat. Das ist das Schöne daran.
Das finde ich auch so toll. Und also bevor ich dein Buch gelesen habe, wusste ich nicht, dass das in Ordnung geht, das so zu machen. Und das ist ja auch jetzt genau das, was ich versuche, anderen mitzugeben, dass es da halt gar kein richtig und kein falsch gibt. Aber ich brauchte tatsächlich auch dich, um mir das zu sagen.
Also das freut mich wirklich. Und das ist auch genau das, was ich mit dem Buch erreichen wollte. Ich wollte ja kein Buch für Profis schreiben, sondern eins für Leute, die ja vielleicht irgendwie ein Vogelbuch im Bücherschrank stehen haben und vielleicht mal eine Exkursion mitgemacht haben. Oder die einfach nur auf die Vögel in ihrem Garten gucken und vielleicht auch so den letzten Anstoß brauchen, ein bisschen genauer hinzugucken. Die Leute wollte ich erreichen. Und ja, also wenn das bei dir geklappt hat, ist es sehr schön.
Mission erfüllt, würde ich sagen.
Gut.
Aber ich glaube, du hast noch viel mehr verändert mit diesem Buch. Zum Beispiel ist meine aktuelle Theorie, dass du das Wort Jizz in die deutsche Orni-Szene eingebracht hast. Vorher ist mir das nie wirklich untergekommen. Und seit ich das in deinem Buch gelesen habe, höre ich das von ganz, ganz vielen anderen Ornis auch.
Ja, vielleicht geht es dir mit dem Jizz wie mir mit dem Grauschnäpper. Ich habe den Grauschnäpper ewig lange nicht gesehen und gehört und habe mir irgendwann mal im Internet auf Xenocanto, auf dieser Seite, wo alle Vogelstimmen der Welt gespeichert sind, angehört, wie der klingt. Und der ist ja fast nicht, also hat einen ganz unauffälligen Ruf. Aber ich hatte den dann wieder drauf und seit der Zeit sehe ich den plötzlich überall. Also ich habe schon in dieser Saison, ich glaube, 18, 12 Grauschnäpper gesehen und bin natürlich ganz glücklich darüber, weil das kein so ganz häufiger ist. Vielleicht ist es dir mit dem Giz ähnlich gegangen. Es gibt ihn und es gibt mehr Leute, die ihn kennen, aber dadurch, dass du es gelesen hast, ist es ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich, aber egal.
Aber es stimmt, es passt sehr gut zum Vogelgucken allgemein. Ja, okay, ich werde da mal drüber nachdenken. Weiß auch nicht, ob man sowas auch wissenschaftlich ergründen könnte, wie oft das Wort Giz vorher benutzt wurde.
Also ich kannte es tatsächlich auch nur von einer Reportage, die ich in England gemacht habe, auf den Scilly-Inseln. Da habe ich es von zwei britischen Birdern gelernt. Also von zwei wirklich, ich will jetzt nicht sagen Hardcore, aber Leuten, die das mit sehr viel Ambition und auch Expertise machten. Und das Wort kommt aus dem Militär. Aufgelöst heißt es General Impression of Size and Shape. Also der Gesamteindruck von Größe und Form. Und ist eigentlich geprägt worden auf Flugzeuge. Also im Weltkrieg galt es ja, Flugzeuge zu identifizieren und zu wissen, ob es feindliche oder die eigenen waren. Eine Frage, die ja, man kann sagen, eine Frage auf Leben und Tod ist. Und die Truppen mussten lernen, das zu unterscheiden. Und dieses Wort hat sich dadurch eingebürgert. Man kann auch sagen, die Gestalt. Wir haben ja im Deutschen das schöne Wort Gestalt, was das einschließt, Form und Größe. Und bei Vögeln bedeutet das noch ein bisschen mehr. Also der Gesamteindruck, den ein Vogel vermittelt, aufgrund seiner Größe, seiner äußeren Form, aber auch seines Habitus, seiner Art, sich zu bewegen. Also das einfachste Beispiel sind Bachstelzen. Ne? Langer Schwanz wippt immer hin und her, Vogel hält sich eher waagerecht, also nicht ganz waagerecht. Aber jetzt sitzt nicht immer so aufrecht, wie beispielsweise ein Hausrotschwanz sitzt. Und dieser Gesamteindruck, der ist so prägend bei Vögeln wie der Bachstelze beispielsweise, dass du dir, auch wenn du den Vogel aus der Ferne siehst und im Gegenlicht, Vögel haben ja leider die blöde Angewohnheit, fast immer weit weg und im Gegenlicht zu sitzen, selbst dann siehst du auf den ersten Blick, das ist eine Bachstelze. Und es gibt eine Reihe von Vögeln, bei denen das gut funktioniert. Also der eben erwähnte Hausrotschwanz ist so einer, der häufig oben auf dem Dach sitzt. Man erkennt die Farben nicht gut. Aber sobald er knickst, also Kopf runter und wieder hoch und mit dem Schwanz so ein bisschen zittert, wie eine Saite, die man anreißt. So kann man ihn auf den ersten Blick erkennen und weiß, dass es kein Spatz ist.
Okay, also ich würde immer noch sagen, du hast dieses Wort nach Deutschland gebracht.
Okay, wenn du drauf bestehst.
Du hast ja auch geschrieben in dem Buch, dass du findest, dass das Wort Birding nicht übersetzbar ist. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich ganz empört und habe immer gedacht, wohl, Vogelgucken, weil das für mich immer so alles zusammenfasst. Aber ich finde das ein ganz cooles Beispiel dafür, dass wir doch ein bisschen unterschiedlich Birding, Vogelgucken sehen. Weil für mich ist ganz klar, bei Vogelgucken ist halt auch so ein bisschen der Gesang mit drinne, weil das genauso ist, wie ich Vögel wahrnehme. Ich sehe die und dann ist halt so ein bisschen Gesang dazu. Also ich kann die Gesänge wohl inzwischen alle, aber mir sind die nicht so leicht gefallen. Und ich glaube, du hast dann einen ganz anderen Zugang zu den Gesängen.
Ja, also ich gebe sogar zu, dass ich beim Stimmenidentifizieren besser bin als beim Optischen.
Ein Traum für mich. Aber so ergänzen wir uns gut.
Ja, ich habe schon sehr früh angefangen, Vögel zu beobachten, und also akustisch und optisch zu beobachten. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern gleichzeitig mit mir also nicht gleichzeitig, sie haben vorher angefangen, aber ich musste sozusagen mit, weil ich immer mit ihnen wandern musste. Und so habe ich die Stimmen relativ früh gelernt, auch mit Hilfe einer Platte. Und als Kind, damals noch Schallplatte, ne? Also Schallplatte so richtig.
Kenne ich auch noch.
Kennst du noch, ja.
Natürlich.
Also die Vogelstimmenplatte vom, ich glaube, das war damals auch der Deutsche Bund für Vogelschutz oder sowas ähnliches. Und als Kind prägt man sich Vogelstimmen leichter ein, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob es Studien dazu gibt, aber ich glaube, das ist so. Vielleicht bin ich von Natur ein bisschen begünstigt, weil ich musikalisch bin. Also ich habe Musik studiert auch, und das Merken von Melodien fällt mir relativ leicht. Ich hatte also die meisten Stimmen, die so in unserer Umgebung und in unseren Vogelrevieren auf dem Land vorkamen, die hatte ich relativ schnell drauf. Und das Schöne ist ja, man vergisst es auch nicht. Also ich gebe zu, dass ich einige Jahre meines Lebens weniger Vögel beobachtet habe, weil einfach anderes im Vordergrund stand, Familie, Kinder, Job. Und habe sie eigentlich erst so richtig wieder entdeckt, als wir hier aufs Land zogen, vor mittlerweile fast 25 Jahren. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Stimmen, die ich als Kind gelernt hatte, dass ich die alle noch drauf hatte. Das ist wie Fahrradfahren oder wie Schwimmen. Das verlernst du nicht. Also jedes Mal, wenn ich den ersten Grünfink des Jahres höre, in seinem sehr, sehr typischen Lied, was für mich immer so ein bisschen, hat für mich immer so ein bisschen so einen Goldglanz, dann höre ich den allerersten Grünfink oder jedenfalls einen der ersten Grünfinken, die in der Straße sangen, in der ich aufgewachsen bin, in Duisburg.
Ja, bei mir war das ganz anders. Ich kannte früher absolut niemanden, der sich für Vögel begeisterte. Und irgendwie alleine bin ich da gar nicht richtig vorwärts gekommen. Und deshalb habe ich mit den Vogelstimmen auch erst viel später angefangen. Dafür aber, glaube ich, jede Technik, die es gibt, ausprobiert. Was ja auch irgendwie interessant ist. Und in einer Kombination aus all denen habe ich dann auch gelernt. Aber es ist, glaube ich, nicht mein Fokus. Das ist genauso mit dem Birding, wo wir ursprünglich hergekommen sind. Birding für mich ist, ja, okay. Aber Vogelgucken hat für mich halt dieses Akustische schon gleich mit drinne, weil das irgendwie meine Sicht auf die Vögel ist. Das habe ich damals erst gemerkt, als ich das bei dir gelesen habe, dass es bei mir anders ist.
Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Jeder hat ja so seinen eigenen Blick auf Vögel. Und ich kenne Leute, die sehr stark auf bestimmte Artengruppen fokussiert sind. Beispielsweise auf Greifvögel. Und da kann ihnen niemand was erzählen. Während andere eher so die Allrounder sind. Ich bewundere immer die Leute, die sich bei Limikolen, also Wartvögeln, richtig gut auskennen. Das ist nicht meine Stärke, einfach weil die hier in der Gegend, in der ich wohne, kaum vorkommen.
Oder Möwen.
Oh. Möwen. Hör auf mit Möwen. Grauenhaft.
Möwen sind voll der Endgegner.
Bei Möwen habe ich kapituliert. Also nachdem ich diese Unterscheidungsmerkmale mit dem vierten Punkt auf der dreieinhalbten Schwungfeder von links, ich habe das gelesen oder habe mir das angehört und habe gesagt, okay, für mich gibt es nach wie vor Lachmöwen, Sturmmöwen, Silbermöwen.
Heringsmöwen.
Heringsmöwen und Mantelmöwen natürlich, das geht auch. Und noch ein paar andere. Aber diese zwischen Mittelmeermöwen, Steppenmöwen.
Steppenmöwen. Oh.
Das muss ich nicht wissen. Aber das, was ich sagen wollte, ist das Schöne. Es gibt für jede Art von Vögeln und für jede Art der Beobachtung gibt's irgendeinen, der das macht. Also irgendeinen, der diesen speziellen Blickwinkel hat.
Bei deinem Buch haben wir dich ja auch durch ein ganzes Jahr begleitet, also durch ein Jahr von dir quasi, aber auch durch ein ganzes Vogeljahr. Und das muss bestimmt eine ganz intensive Zeit für dich gewesen sein, dich ein Jahr lang so intensiv auch journalistisch mit dem Thema zu beschäftigen. Hat das was bei dir auch geändert in deiner Welt, wie du Vögel wahrnimmst?
Oh ja, also es war eine sehr steile Lernkurve dieses Jahr, weil ich lauter Leute getroffen habe, die sich in der Vogelkunde viel besser auskennen als ich. Erstens bin ich Generalistin, zweitens kenne ich also vor allem die relativ häufigen einheimischen Arten. Aber mir fehlt noch so viel Wissen, nicht nur was das Bestimmen angeht, sondern auch was die Lebensweise von Vögeln angeht. Also wer zieht, warum, wohin, brütet, wo, oben auf dem Baum oder unten auf dem Boden. Also alle diese, ja, wie soll man das nennen, das Privatleben der Vögel. Darüber wusste ich noch relativ wenig und da habe ich immer noch große Wissenslücken. Und da fand ich es eben total interessant, mit Leuten zu reden und auch auf Exkursionen zu gehen, die beispielsweise wissen, dass Schwarzspechte Höhlen bauen, in die dann später auch Hohltauben einziehen. Oder dass man Limikolen an der Art bestimmen kann, wie sie mit dem Schnabel den Boden bearbeiten. Also ob sie den Stapel ganz reinstecken oder ob sie nur so oberflächlich picken. Solche Feinheiten, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Und das war eine Offenbarung und hat mir die Vögel nochmal gut näher gebracht. Emotional sicherlich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne sie noch viel besser, als ich sie vorher kannte. Ja.
Ich glaube, das hört auch gar nicht auf. Also da gibt es immer was Neues zu entdecken. Das ist ja so einer von meinen Leitsprüchen. Es ist einfach, man macht einmal die Tür auf in die Welt und dann geht's immer weiter und weiter und weiter. Und mit jeder neuen Information, die wir bekommen, die verknüpfen wir auch mit irgendwas anderem. Mhm. Und da wird das Bild immer noch größer und noch schöner. Ich finde es total toll, dass wir gar nicht alles wissen können.
Ich finde es auch immer wieder spannend, wie viele Fragen auftauchen, selbst bei den Vögeln, die man gut zu kennen meint. Ne?
Ja, total toll. dass es halt nie langweilig wird, ne? Also selbst wenn dir das Rotkehlchen bei dir im Garten denkst, du, ach ja, kenne ich schon seit 20 Jahren. Erstens ist es nicht immer dasselbe. Überraschung, Überraschung. Ja. Das überrascht ja viele Leute. Und dann mal drüber nachzudenken, wo kommt das her, wo geht das hin? Und dann macht das irgendwie so verrückte Sachen, obwohl das gestern noch ganz anders drauf war und so. Also es wird halt einfach nie langweilig.
Nee. Also selbst wenn man nicht den Ehrgeiz hat, jede Hintergrundinformation und jedes wissenschaftliche Detail über Vögel zu erfahren, sind ja Vögel schon allein deswegen nicht langweilig, weil sie so unkalkulierbar sind.
Überhaupt nicht planbar, ja.
Sie sind nicht planbar und du gehst raus und eine Strecke, die du vielleicht 50 Mal gelaufen bist, irgendwo durch die Landschaft, und dann ist da plötzlich jemand, den du dann nicht erwartet hattest und noch nie gesehen hast. Ne? Manchmal sind es natürlich auch nicht so schöne Überraschungen, dass du, ja, also einen Vogel, der immer an der Stelle gesungen hat, plötzlich nicht mehr siehst oder hörst. Also das habe ich auch im Buch geschrieben und das ist eine Erkenntnis, die keinem Vogelkenner, keiner Vogelkennerin, auch keinem Naturbeobachter erspart bleibt, dass es der Natur nicht gut geht und dass es mit vielen Arten leider eher abwärts als aufwärts geht. Das ist so eine Frage, die mich seit Jahren umtreibt, fast existenziell, möchte ich sagen. Also wie ich mir die Freude am Beobachten bewahre, in Kenntnis dessen, wie es der Natur geht und wie es mit der Natur teils auch den Bach runtergeht, um es ganz hart zu sagen. Und ich habe wirklich irgendwann also einen bewussten Entschluss fassen müssen, dass ich, wenn ich rausgehe, jetzt nicht darauf achte, was alles nicht da ist und was eigentlich alles da sein müsste, weil dann wird man wahnsinnig, sondern mich einfach über das freue, was da ist, was mir gerade über den Weg fliegt und was ich höre. Also das ist keine Realitätsflucht, sondern das muss man sich einfach gönnen, um nicht zu verzweifeln.
Ja, das finde ich aber auch total wichtig. Und genau darum geht es ja auch in deinem aktuellen Buch, ne? In Der braune Bär fliegt erst nach Mitternacht. In dem weitest du ja den Blick von den Vögeln auf das große Ganze. Und du guckst, wie wir es schaffen, angesichts all der Probleme und des Artenschwunds um uns herum, nicht die Freude und die Hoffnung zu verlieren.
Und es ist ja, also das Schöne ist, es ist ja auch immer noch erstaunlich viel da. Also ich erlebe fast bei jedem Gang hier durch unsere Umgebung, dass wir irgendwas über den Weg fliegt oder ich irgendetwas höre, wo ich denke, wow, dich hätte ich hier nicht erwartet. Oder so, schön, dass du wieder da bist. So, und das sind so Erlebnisse, die, du hast ein schönes Wort dafür geprägt, habe ich auf deiner Seite gesehen, Vogasmus.
Das habe ich ja auch nur geklaut, das ist ja auch aus dem Englischen, das ist ja Birdgasm.
Birdgasm, also solche Erlebnisse, wie immer man sie nennt, Epiphanie oder was auch immer, verschaffen einem die Vögel eben immer wieder, bei jedem Gang nach draußen. Und danach wird man auf eine sehr schöne Art süchtig.
Das ist ein schönes Schlusswort. Also, liebe Jana, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns aus deinem Leben zu erzählen.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie Johanna und ich und du konntest dir was Neues für dich mitnehmen. Die Infos zu Johannas Büchern und zu Xenocanto, der Vogelstimmendatenbank, die packe ich dir in die Shownotes. Wir haben ja auch von den Überraschungen gesprochen, die uns mit Vögeln immer erwarten. Und uns steht jetzt eine besonders spannende Zeit bevor. Der Vogelzug. Und weil das so besonders spannend ist, gibt es dazu pünktlich zum Herbstbeginn am 23. und 24. September einen Workshop. Vogelzug und was habe ich davon? Wenn dich das interessiert und du dabei sein möchtest, schau mal unter vogelguckerin.de/Vogelzug. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und dann ab nach draußen mit dir. Fernglas nicht vergessen.